Hallo, ich bin Mike von Optano und das hier ist Optcast, unser Podcast rund um die Themen mathematische Optimierung und Advanced Analytics. Mit ausgefeilter Mathematik unterstützen wir Unternehmen dabei, besser Entscheidungen auf Basis von Daten zu treffen. Wie wir das machen und welche Potenziale sich in Unternehmen mit Hilfe der Mathematik freisetzen lassen, darüber sprechen wir regelmäßig mit ausgesuchten ExpertInnen. Wir leben in bewegten Zeiten. Disruptive Ereignisse haben die letzten 4 Jahre geprägt. Das neue Normal ist sehr viel unsicherer geworden, als wir das aus der Vergangenheit gewohnt waren. Und auch das aktuelle Jahr schickt sich an, diesen Trend fortzusetzen. Deshalb wollen wir heute einen Ausblick wagen. Welche Herausforderungen und Trends werden Unternehmen in 2024 bewegen? Darüber spreche ich heute mit meinen Gästen Thomas Fliedner von der Unternehmensberatung und Optano-Muttergesellschaft Kani und meinem Kollegen Johannes Heni. Thomas ist Partner in Kani's Digital Analytics Practice und Leiter des europäischen Analytics Teams. Dieses begleitet Kunden industrieübergreifend, sorgt für mehr Transparenz in globalen Lieferketten und befähigt Unternehmen, mit Hilfe analytischer Methoden bessere Planungsentscheidungen zu treffen. Johannes ist Analytics Consultant bei Optano und ist dort Teil des Solutions Teams, welches maßgeschneiderte Software zur Entscheidungsunterstützung für Industrieunternehmen entwickelt. Die Entscheidungen, bei denen diese Tools eingesetzt werden, reichen von strategischen Fragestellungen wie der Optimierung von globalen Produktions- und Transportnetzwerken bis hin zu taktischen und operativen Fragestellungen wie zum Beispiel der Produktionsplanung oder der Personaleinsatzplanung. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Episode. Hallo Thomas, hallo Johannes, schön, dass ihr heute hier seid.
Schön, mit euch heute zu sprechen.
Ja, hallo Mike, freut mich auch sehr, dabei zu sein.
Ich weiß noch, wie ich zu Hochzeiten der Corona-Pandemie mir das Ende der Maßnahmen herbeigewünscht habe, damit alles wieder normal wird. Und das ehrlicherweise, wenn man von heute zurückblickt, normal ist ja eigentlich nichts mehr geworden. Im Gegenteil, gefühlt jagte eine Krise die andere und auch 2024 verspricht ein durchaus turbulentes Jahr zu werden. Und deswegen haben wir die erste Episode von Optcast in diesem Jahr auch Herausforderungen und Trends 2024 genannt. Was glaubt ihr, sind die Trends in 2024, die Unternehmen am meisten beschäftigen werden?
Aus meiner Perspektive sind das insgesamt 4 primäre Trends. Einerseits die Änderung der Regeln in globalen Wertschöpfungsketten. Wir stellen fest, dass die geopolitischen Entwicklungen der letzten Jahre sich doch als stabiler herausgestellt haben, als viele anfangs gehofft haben. Wir sehen da eine hohe Fragilität. Wir sehen gleichzeitig auch, dass sich die Kostenunterschiede zwischen den Ländern, sowohl auf dem Bereich der Energie, im Bereich der Inflation, im Bereich der Logistikmärkte doch immer weiterentwickeln, was zur Folge hat, dass gewachsene Strukturen sich plötzlich neuen Herausforderungen gegenüberstellen, entweder überhaupt zu ihren Kunden hinzukommen oder dies zu effizienten Kosten zu machen. Zweiter Bereich, die zunehmende Bedeutung von Nachhaltigkeit. Ein Thema, das sowohl getrieben ist durch die ansteigende Regularik, was beispielsweise Steuererhöhungen auf Benzin anbetrifft, Einschränkungen, die sich immer mehr durchsetzen, zu Kunden in inneren Städten zu kommen, als auch das grundsätzliche Bewusstsein, dass hier eine Veränderung erforderlich ist. Beschleunigung des technologischen Wandels ist ein dritter Aspekt. Es gibt auf der einen Seite immer mehr Unternehmen, die ihre Informations- und Kommunikationstechnik auf den letzten Stand bringen, in neue Technologie investieren, sowohl was das Thema Datenhaltung anbetrifft, als auch was das Thema Planungsunterstützung anbetrifft. Und es gibt die jetzt aufstrebenden Technologien aus dem Bereich von Generative AI oder auch maschinellem Lernen, die ganz neue Impulse reinsetzen und mit einer nie gesehenen Geschwindigkeit auch in die Umsetzung als Produkte überführt werden und ihren Einzug in die Unternehmen halten. Das schafft für Unternehmen Herausforderungen, sich darauf einzustellen, ihre Prozesse entsprechend anzupassen oder über für sich selber überhaupt erstmal zu identifizieren, wie sie diese Technologien einsetzen wollen. Ein vierter Aspekt, den man auch nicht verhehlen kann, ist die generell kritische Sicherheitslage, die sich sowohl in der physischen Welt widerspiegelt, als auch im Bereich der Cybersecurity, insbesondere was immer mehr Unternehmen in den letzten Jahren beschäftigt hat und auch in der Erwartungshaltung dieses Jahr fortsetzen wird.
Ergänzend zur Einordnung von Thomas möchte ich gerne noch beisteuern, dass Unternehmen auch aus planerischer Sicht vor einer Vielzahl an Herausforderungen stehen. Ein Aspekt sind dabei Nadelöhre in globalen Transportrouten. Solche Nadelöhre beeinflussen den Güterverkehr immer stärker. Der Suezkanal war ja bereits 2021 massiv blockiert und jetzt aktuell sorgen politische Unruhen bzw. Angriffe auf Schiffe wieder dafür, dass die Region umfahren werden muss. Neben solchen Unruhen macht sich weiterhin der Klimawandel zunehmend bemerkbar. Beispielsweise ist der Wasserstand im Panama-Kanal aktuell sehr niedrig und dadurch werden vor allem Transporte zwischen Asien und der USA-Ostküste stark eingeschränkt. Das führt in Summe zu einer Vielzahl von Problemen für die nachgelagerte Lieferkette. Einerseits sind Reedereien gezwungen, große Umwege bzw. alternative Transportarten zu wählen. Transportrouten bzw. Transportaufträge müssen konkret umgeplant werden. Es kann dazu führen, dass komplette Produktionen stillstehen. Und letztendlich kann es auch zur Nichterfüllung bzw. zu massiven Verzögerungen von Aufträgen kommen. Ein weiterer Aspekt sind Änderungen rechtlicher Rahmenbedingungen. In diesem Jahr stehen wieder große politische Neuwahlen an, die können mit Regierungsveränderungen einhergehen und daraus können wiederum rechtliche Änderungen, wie beispielsweise Protektionismus, hervorgehen. Und das kann für Organisationen wiederum dazu führen, dass Importströme wegfallen, dass Transportwege nicht mehr genutzt werden können, dass sich Besteuerungen ändern und das Unternehmen entsprechend umplanen müssen.
In der Recherche zu dem Thema bin ich tatsächlich auf eine interessante Zahl gestoßen, und zwar in Bezug auf überalterte Volkswirtschaften. Die Länder Japan, Italien, Finnland und Deutschland werden im Jahr 2050 den größten Anteil an über 65-Jährigen haben. Warum finde ich das so interessant? Ich werde dazu gehören.
Ja, Mike, also dieser große Anteil an über 65-Jährigen, der führt natürlich dazu, dass dem Arbeitsmarkt immer weniger Fachkräfte zur Verfügung stehen. Und Unternehmen haben zwei Möglichkeiten, um diesen Produktivitätsverlust zu kompensieren. Einerseits ist es die physische Automatisierung. Im Bereich der Logistik können Unternehmen sowohl KI-gestützte Logistiksteuerung nutzen und perspektivisch vermehrt auf autonom fahrende Transportmittel zurückgreifen. Und darüber hinaus können Unternehmen in Distributionsknoten beispielsweise automatisierte Hochregalsysteme verwenden, die wiederum über ausgefeilte, möglichst automatisierte Intralogistik verfügen. Im Bereich der Produktion gibt es das Zielbild der Fabrik der Zukunft. Und dort gibt es hochautomatisierte Produktionsbetriebe, die sowohl auf Produktionssteuerungsebene, aber auch auf dem Shopfloor mit KI ausgestattet werden und beispielsweise mit Bilderkennung arbeiten, um Produktionsprozesse beispielsweise autonom steuern zu können. Und im Bereich der Distribution, da können KI-gestützte Transportplanung und Routenoptimierung verwendet werden, um bei beispielsweise geringer Manpower trotzdem auf einen gewissen Transport-Throughput zu kommen. Neben dieser physischen Automatisierung gibt es noch die Möglichkeit, intelligente Entscheidungssysteme zu nutzen. Und ein Bereich dort ist natürlich das Thema Berichtswesen und Reporting. Und da gibt es normalerweise die Möglichkeit, erstmal viel zu automatisieren. Und damit meine ich jetzt nicht die einfache Nutzung von BI-Tools, sondern eben auch allem, was dahinter steckt. Also die Datensuche, die Anbindung von Datenquellsystemen, die Transformation von Daten, was üblicherweise mit viel manuellem Aufwand verbunden ist, kann eben durch automatisierte Datenpipelines abgenommen werden. Und dadurch kann in der Regel viel manuelle Arbeit gespart werden und Auswertungen können eben auch häufiger durchgeführt werden. Neben dem Reporting gibt es natürlich die Option, Mitarbeiter auch durch oder MitarbeiterInnen auch durch Entscheidungssysteme zu befähigen. Das bedeutet, dass MitarbeiterInnen konkret Zugang bekommen zu Personaleinsatzplanungssystemen, Produktionsplanungssystemen, Systemen zur Transportplanung oder auch zur Tourenplanung, um eben selbstständig in der Lage zu sein, möglichst effizient zu planen und auch hier mit teilweise geringer Manpower möglichst effizient zum Unternehmensziel zu kommen.
Generell muss man aber sagen, dass der Ausblick auf die Wirtschaft, wenn man sich jetzt zumindest mit den Führungskräften unterhält, noch positiver ist, als es im letzten Jahr gewesen ist. Und insbesondere auch, dass die Volkswirtschaften sich als resilienter herausgestellt haben, als viele es erwartet hätten. So beispielsweise ist auch der Konsumindex in den USA weiterhin positiv. Negative Effekte hinsichtlich Inflation flachen sich dort durch Regierungsinterventionen auch weiter ab. Auch wenn man insgesamt sagen muss, dass mittelfristig eher mit schwächerem Wachstum zu rechnen ist.
Wie schätzt ihr das Thema der gestiegenen Kosten insgesamt ein? Also wir haben ja nicht nur steigende Energiekosten im Moment, wir haben auch steigende Kapitalkosten, was ja letztendlich mit der Inflation zu tun hat. Und das zweite Thema, was ich noch auch so auf dem Zettel hatte, war ja der alte bekannte Klimawandel, der bei den ganzen Krisen und Trends, die wir momentan erleben, manchmal vielleicht sogar ein bisschen runterfällt. Was könnt ihr zu diesen beiden Punkten sagen? Ist das noch brennende Themen oder ist das gar nicht so im Vordergrund im Moment?
Ja, die Verschiebungen in Kostentreibern ist eine zentrale Herausforderung, der sich Unternehmen heutzutage ausgesetzt sehen, auch wenn der Trend nicht zwangsläufig immer in die Richtung der Teuerung geht. Wir sehen im Vergleich zu den Corona-Jahren beispielsweise durchaus eine Entspannung, was das Thema Logistikkosten anbetrifft. Hier sehen viele Unternehmen heutzutage auch schon gute Einsparungsmöglichkeiten wieder im Austausch mit ihren Logistikdienstleistern, die es ihnen wiederum ermöglicht, dann auch ihre Wertschöpfungsketten an anderen Stellen auf veränderte Rahmenbedingungen umzustellen. Beispielsweise in Regionen mit teuren Energiekosten oder einer stärkeren inflationären Belastung umzulagern in solche, wo weniger Veränderungen da gewesen sind.
Aus unserer Sicht ist es so, dass die Preisentwicklung immer noch ein Faktor ist bei der Planung, beispielsweise im Bereich ganzheitliche Lieferkettenplanung, wo man jetzt schauen muss, okay, wie kriegt man jetzt eigentlich nochmal Kostenersparnisse hin? Also nicht mehr in der Form, dass ich jetzt irgendwo meinetwegen maximal Effizienz betreibe, sondern dass ich halt ganz intelligent sage, ich spare mir beispielsweise irgendwelche Produktionskapazitäten dadurch ein, dass ich jetzt Produktion einfach auslagere und entsprechend meine Produkte beschaffe, anstatt jetzt darauf letztendlich zu setzen, die selbst herzustellen. Und das sind natürlich dann Kostenaspekte, die damit reinfallen. Darüber hinaus gibt es neben dem Bereich Produktionskosten auch das Ziel, Transportkosten zu reduzieren. Dort gibt es natürlich den Trend, dass Lieferketten möglichst lokal ausgestaltet werden und dass man letztendlich vermeidet, lange oder wirklich lange Lieferketten zu nutzen.
Zu dem Thema Nachhaltigkeit. Auch Klimawandel ist auf der Kernagenda von den meisten Unternehmen. Langfristige Strategien, die jetzt auch in den meisten formalen Strategiedokumenten von Unternehmen hinterlegt sind, haben sich jetzt von groben Ambitionen hin entwickelt zu ganz konkreten Zielstellungen für Einsparungen auf der Ebene von einzelnen Unternehmensbereichen und auch für einzelne Scope-Elemente. Entsprechend hat ein Manufacturing-Bereich, ein Supply-Chain-Bereich oder auch der Einkauf inzwischen klare Vorgaben dessen, was sie mit ihren jeweiligen funktionalen Entscheidungsumfängen erreichen wollen. Dies nicht nur jetzt auf 10 Jahre angesetzt, sondern Jahr für Jahr als Zielvorgabe, was einerseits sicherstellen wird, dass über die nächsten Jahre hier größere Transparenz erzeugt wird, auch über Fortschritte, als auch einen Druck erzeugt innerhalb Unternehmen, ihre Aktivitäten, ihre Maßnahmen darauf auszurichten, diese Ziele dann auch zu erreichen.
Ja, und bei dem Thema Nachhaltigkeit, da hat man natürlich auch wieder große Herausforderungen. Wie misst man das eigentlich und wie ist man wirklich in der Lage, dort ganzheitlich auch gute Entscheidungen zu treffen? Das bedeutet, wenn man jetzt beispielsweise ein bestehendes
ein bestehendes Netzwerk hat oder auch meinetwegen ein bestehendes Produktionssystem. Da hat man natürlich verschiedene Möglichkeiten, dort letztendlich anzusetzen. Das eine sind natürlich Anpassungen im technologischen Bereich. Das andere wären dann Anpassungen der Effizienz. Und auch hier kommen halt wieder vermehrt Planungssysteme ins Spiel. Dort gibt es auch vermehrt Unternehmen, die sich mit der Fragestellung auseinandersetzen, wie kann ich jetzt möglichst nachhaltig produzierte Energie in mein Produktionssystem einbringen. Und das kann man natürlich dann auch wieder unterstützen, indem man dafür sorgt, dass gewisse Produktionsjobs innerhalb der Produktionsflexibilität so verschoben werden, dass beispielsweise möglichst viel Solarenergie verwendet werden kann. Ja, ein weiterer Punkt, den man noch da sagen kann zum Thema Nachhaltigkeit, ist natürlich, dass Unternehmen sich immer mehr darüber bewusst werden, dass generell globale Lieferketten mit Risiken einhergehen und neben diesen Risiken natürlich auch große Transportemissionen verursachen. Und deswegen ist ein weiterer Trend, dass Unternehmen sich damit auseinandersetzen, wie können wir eigentlich diese globalen Lieferketten wieder lokalisieren, dass wir letztendlich gar nicht mehr die Situation haben, dass Waren so weit geschifft werden müssen oder transportiert werden müssen, sondern letztendlich auch eine größere Resilienz dadurch erreichen, dass wir eventuell alles lokal an einem Ort haben.
Wir sprechen ja heute über Trends und Herausforderungen. Jetzt gucken wir vielleicht einmal auf die Herausforderungsseite. Da habt ihr ja einiges an Punkten benannt, die letztendlich die Planungssituation für Unternehmen unsicher machen. Wie wirkt sich diese Unsicherheit auf Unternehmen aus?
Es gibt vielfältige Möglichkeiten, wie Unternehmen auf die Veränderungen und Trends reagieren. Ein Thema ist die Bereitstellung von umfassender Transparenz und Vorausschau in ihren Wertschöpfungsketten. Transparenz in der Form von Integration von internen und externen Datenquellen und auch Informationsquellen, die an verschiedenen Stellen in komplexen Unternehmensgebilden vorherrschen. Weitblick im Hinblick auf neue Technologien zur Prognose, zur Vorhersage von Nachfrage, von Kostentreibern, von auch Disruptionen entlang der Wertschöpfungskette, um so einen 360-Grad-Blick insbesondere auch über mehrstufige Wertschöpfungsketten zu erzielen, nicht nur auf das eigene Unternehmen zu schauen, sondern auch auf seine Lieferanten und Vorlieferanten. Zweiter Aspekt, optimale Entscheidungsunterstützung. Viele Unternehmen sehen in Anbetracht der zahlreichen Impulse auf die Wertschöpfungskette sich Abwägeentscheidungen gegenüber. Die können im Portfolio vorherrschen, beispielsweise in der Verhandhabung der Komplexität im Konsumgüterbereich. Zahlreiche Pharmaunternehmen stehen auch vor der Fragestellung, welche Produkte sie in welchen ihrer Märkte noch an den Mann bringen sollen. Der ganze Medical Devices Bereich sieht sich gerade aufgrund von neuer Regularik im europäischen Umfeld der Herausforderung gegenüber, die Mehrheit ihres Portfolios neu qualifizieren zu müssen. All das benötigt ein regelmäßiges Überprüfen des Portfolios, sowohl unter Gesichtspunkten des Kundennutzens als auch unter Gesichtspunkten der Profitabilität unter Berücksichtigung der eigenen Produktionsfähigkeiten. Produktionsumfeld bedeuten die geopolitischen Veränderungen und Veränderungen von Preistreibern, dass Unternehmen sich Standortverlagerungen oder Standortumgestaltungen gegenüberstehen, hin zu Veränderungen von ihren Kapazitäten oder technologischen Voraussetzungen für die Produktion. Und in der Logistik bedingen neue Steuern- und Zollvorgaben oder auch Einschränkungen, Kunden in innerstädtischen Bereichen aufgrund von Nachhaltigkeitsgesichtspunkten zu bedienen, dass auch die Logistikketten im Transport und der Lagerhaltung umgestaltet werden müssen. Ein dritter Aspekt, Unternehmen müssen sich intelligent auf zukünftige Störungen vorbereiten. Dies bedeutet nicht, dass Resilienz zwangsläufig aufgebaut werden muss, indem man viele Bestände auf Lager legt, weil dies neue Herausforderungen für die Unternehmen an der finanziellen Front schaffen würde, sondern es bedeutet die Einführung von intelligenten Prozessen, unterstützt durch Technologie, um einerseits ausreichend Vorausschau zu haben und auf der anderen Seite schnell Lieferketten umgestalten zu können. und auf Ausfälle zu reagieren. Abschließend noch ein vierter Aspekt. Es ist erforderlich, dass Unternehmen Nachhaltigkeitsziele ganzheitlich in ihrer Planung berücksichtigen. Das heißt, dass zahlreiche Unternehmen ihre Zielvorgaben hinsichtlich CO2-Reduktion oder auch andere Bereiche in der Nachhaltigkeit wie Wassernutzung herunterkaskadiert haben auf einzelne Funktionen, sei es jetzt der Einkauf, der gemeinsam mit den Lieferanten im ersten Schritt mal Transparenz schaffen muss, was überhaupt für einen CO2-Rucksack in das Unternehmen eingekauft wird und dann im zweiten Schritt in ihren Lieferantenauswahlprozessen und in ihren Lieferantenentwicklungsmaßnahmen Verbesserungen herbeiziehen können. Im Bereich der Produktion sorgt Industrie 4.0-Technologie dafür, dass Unternehmen nie dagewesen Transparenz darin haben, was überhaupt die Energieaufnahme in komplexen Produktionsprozessen ist, mit der Möglichkeit, diese auch aktiv zu steuern auf Maximierung des Outputs und zur Eliminierung von Verlusten in der Fertigung. Und in der Logistik ist insbesondere ein Thema der Datenintegration, die es ermöglicht, Ende-zu-Ende Transparenz über die Transportkette zu bekommen, die darin verwendeten Transportassets und damit dann auch Transparenz in den auflaufenden CO2-Footprint in der Distribution.
Also aufgrund der technologischen Entwicklung ist erstmal vieles möglich, aber die Umsetzung kann recht schnell komplex und zeitaufwendig werden. Und deswegen ist es wichtig, nicht alles anzupacken, sondern gezielt für bestimmte Unternehmensbereiche Szenarienfähigkeit zu etablieren. Ja, kommen wir jetzt zum zweiten Trend. Das ist die vermehrte Nutzung von cloudbasiertem Data Management. Also um diese KI-basierten Entscheidungssysteme letztendlich nutzen zu können, brauchen Unternehmen natürlich Daten. Und was man sagen kann, ist, dass die Datenintegration entlang der Supply Chain immer einfacher wird. Da können beispielsweise Cloud-Technologien verwendet werden, mit denen Daten aus 6 Systemen extrahiert werden können. Damit können Daten transformiert werden und dann entsprechend in zentrale Data Lakes oder in dezentrale Data Meshes abgespeichert werden. Und einerseits können damit Daten beispielsweise aus ERP-Systemen oder Produktionssystemen oder Produktionssteuerungssystemen geladen werden. Falls aber operativere Daten benötigt werden, können beispielsweise Betriebsmittel, Produktionsanlagen oder auch LKWs mit entsprechender Sensorik ausgestattet werden und diese Daten dann entsprechend in die zentrale Datenarchitektur geladen werden. Und solche Datenarchitekturen, die können entweder eingekauft werden oder flexibel aus Cloud-Modulen oder aus selbstbetriebener Infrastruktur zusammengebaut werden. Ein dritter Aspekt ist die Nutzung von Gen AI als Katalysator. Also der Aufbau von solchen Datentransformationen, von denen ich eben gesprochen habe, kann in der Regel sehr zeitintensiv sein. Und in diesem Zusammenhang ist eine weitere Technologie, Gen AI, die entsprechend die Entwicklung beschleunigen kann. Das Ganze kann dadurch erfolgen, dass EntwicklerInnen digitale Co-Piloten beiseite gestellt bekommen, die es eben einfacher machen, solche Datentransformationen zu programmieren. Und ein weiterer Punkt, wo Gen AI genutzt werden kann, ist die Einbindung von Informationen von außerhalb meiner direkten Supply Chain. Es könnte zum Beispiel sein, dass Nachrichten, die meine Lieferkette betreffen, als Text im Internet verfügbar sind, beispielsweise irgendwelche Streckensperrungen, Streiks bei einem Zulieferer oder auch Verkehrsunfälle. Und mit Hilfe von Gen AI können ebenfalls Pipelines gebaut werden, die solche Texte screenen, die dort die relevanten Informationen rausziehen und die Daten dann entsprechend direkt in meine zentrale Datenarchitektur laden. Cloud-basierter Datenaustausch ist ein weiterer Punkt, der als Trend genannt werden kann. So ist es durch die Cloud deutlich einfacher möglich, dass Partner in einer Supply Chain, also entlang einer Lieferkette, Informationen untereinander austauschen. Das kann dann ganz konkret so erfolgen, dass beispielsweise dedizierte Cloud-Speicher eingerichtet werden, auf das dann Zulieferer Zugriff haben und dort entsprechend über Datenpipelines Informationen direkt in diese Cloud-Speicher geladen werden und die dann entsprechend meinem Unternehmen oder auch entlang der ganzen Wertschöpfungskette zur Verfügung stehen. Genau, und wenn man diese Systeme letztendlich bzw. diese Trends miteinander kombiniert, dann hat man eigentlich eine recht gute Ausgangslage, um top-down zunächst zu entscheiden, wo brauche ich eigentlich Szenarienfähigkeit, wo brauche ich die Entscheidungsunterstützung und kann dann auch durch die entsprechenden Datenintegrationstechnologien solche Systeme aufbauen, die dann auch wirklich in der Praxis dabei unterstützen, auf Unsicherheit zu reagieren.
Wenn wir uns jetzt mal ein fiktives Beispiel anschauen und ihr könntet jetzt quasi auf der grünen Wiese die perfekte Supply Chain unter Ausnutzung aller technischen Möglichkeiten und Trends basteln, wie würde das denn aussehen?
Die perfekte Supply Chain würde im Endeffekt das gesamte Unternehmen und die angrenzenden Wertschöpfungskettenteile vom Lieferanten bis zum Kunden miteinander vernetzen. Kernelement dazu ist eine in sich konsistente, einheitliche Datenarchitektur, sowohl auf Basis des klassischen Enterprise Resource Planning als auch auf Einbindung von angrenzenden Systemen, wie beispielsweise aus der Fertigung, Einkaufssysteme und Logistiksysteme. Das heißt, es muss nicht zwangsläufig ein monolithischer IT-Block sein, der zum Einsatz kommt, sondern es muss ein maßgeschneidertes Ensemble sein, das aber auf eine einheitliche und zentrale Datenbasis zugeht. Diese Datenarchitektur muss bespeist werden mit relevanten Use Cases und Planungslösungen, die auf diese einheitliche Datenbasis sich aufspannen und neueste Technologien sowohl im Bereich von Predictive Analytics, im Bereich von Vorhersage nutzen, im Bereich von Prescriptive Analytics, um Planungsprozesse zu unterstützen und die jetzt aufstrebende Technologie, um Generative AI zu nutzen, um entlang der ganzen Kette das Verständnis und die Interpretation von insbesondere vielen komplexen Daten besser handhabbar zu machen. Das Ganze kann jetzt aber nicht nur so im luftleeren Raum stehen, sondern muss durch eine maßgeschneiderte Organisation und entsprechende Prozesse dann auch zum Leben erweckt werden, um das Maximum aus diesen technologischen Möglichkeiten zu nehmen.
Das heißt für mich als Laie einmal zusammengefasst, durch die Prognosemöglichkeiten und durch die Frühwarnsysteme, die implementiert werden, bekommt man relativ schnell mit, dass ein Ausfallrisiko irgendwo besteht. Dadurch, dass die Supply Chain komplett digitalisiert ist, lässt sich relativ schnell umplanen und diesem Risiko vorzeitig begegnen.
Ja, Mike, um deine Zusammenfassung noch zu ergänzen, vielleicht noch ein weiteres Beispiel. Also Kern einer solchen Supply Chain Analytics Architektur sind ja entsprechende Planungsmodule und diese Planungsmodule können wiederum mit Daten aus der zentralen Datenarchitektur bespeist werden. Die Logik, die sitzt aber wiederum in den Planungsmodulen. Und jetzt kann es so sein, dass so ein Planungsmodul entweder sehr aggregiert ist, also beispielsweise die ganze Supply Chain von Kunden bis über die Produktionsstätten bis hin zum Markt erfasst. Oder es kann sein, dass so ein Planungsmodul relativ detailliert einen einzelnen Bereich der Wertschöpfung abbildet. Wenn man jetzt mal zu dem Beispiel des gesamten Netzwerks geht, dann könnte man beispielsweise das Ganze als Graph abbilden. Dabei sind dann Lieferanten, Produktionsstätten und Kunden jeweils Knoten im Netzwerk und alles ist entsprechend mit Transportrelationen verbunden. Und somit ist das ganze Netzwerk letztendlich erstmal befahrbar. Und die Logik wird dann beispielsweise über Lieferantenkapazitäten, Produktionskapazitäten, Stücklisten oder auch Produktionsbefähigung und so weiter abgebildet. Das ermöglicht dann letztendlich die gesamte Wertschöpfungskette unter Berücksichtigung von Kostenvorteilen und Kapazitäten zu optimieren. Und man kann das ganze Konstrukt dann natürlich auch dazu nutzen, um entsprechend Risiken zu quantifizieren, wie zum Beispiel der Ausfall einer bestimmten Transportrelation und dann wirklich zu validieren, was hat das eigentlich für einen Impact. Und ein Punkt noch dazu, und zwar ist es so, dass so ein System natürlich auch wieder durch GenAI unterstützt werden kann. Und ein konkretes Beispiel ist hier wieder im Bereich Datenvorbereitung. Und das wäre unter anderem die Nutzung von GenAI, um beispielsweise Eckdaten aus allen Transportverträgen zu analysieren und diese dann direkt in das Planungsmodell zu gießen. Also entsprechend diese Transformationsaufgabe zu automatisieren, was in der Praxis natürlich auch wieder ein recht mühseliger Prozess sein kann.
Eine kürzlich gemeinsam von Carney und Egon Zehnder veröffentlichte Studie zeigt auch auf, dass die Mehrheit an Unternehmen Generative AI sehr positiv gegenüber eingestellt ist. Über 90% von Entscheidungsträgern und Unternehmen glauben, dass die Chancen von dieser Technologie den damit verbundenen Risiken weit überlegen sind. Gleichzeitig stellt man aber auch allmählich fest, was die kritischen Erfolgsfaktoren sind, dass Unternehmen, zumindest in ihrer eigenen Wahrnehmung, gut oder schlecht vorbereitet sind auf diese technologische Veränderung. Gut vorbereitete Unternehmen haben auch auf Top-Management-Ebene ein intensives Verständnis für diese neue Technologie, inklusive der Abwägung zwischen Chancen und Risiken, während bei Unternehmen, die sich auf die Technologie schlecht vorbereitet sind, insbesondere die Befähigung der Mitarbeiter als Kernkriterium aufgewiesen wird. Also unseres Erachtens sind die Unternehmen im Bereich AI auch jetzt als Lösungsanbieter erfolgreich, die einerseits Bewusstsein auf der Management-Ebene schaffen und auf der anderen Seite durch entweder den Umgang oder aber den Aufsatz ihrer Lösung auf die Kundenbedürfnisse sehr intensiv eingehen und diese Befähigung von Mitarbeitern sicherstellen.
Das finde ich zum Schluss dieser Episode wirklich einen schönen Aspekt. Ich habe es ja relativ dunkel mit großen Herausforderungen anmoderiert. Jetzt gehen wir gerade mit ganz vielen Chancen raus, die uns die Technologie bieten. Ich danke euch beiden herzlich für diesen Ausblick auf Trends und Herausforderungen 2024 für Unternehmen. Vielen Dank und ich hoffe, ihr kommt bald wieder.
Vielen Dank dir für das Gespräch, Mike.
Ja, vielen Dank, Mike.
Wir haben heute gelernt, dass die Herausforderungen für Unternehmen auch in 2024 vielseitig bleiben. Geopolitische Spannungen, ein bevorstehendes Superwahljahr, gestiegene Kosten, der allgemeine Fachkräftemangel sowie der Klimawandel werden uns auch in diesem Jahr begleiten. Doch in all diesen Entwicklungen stecken auch Chancen. Darüber hinaus helfen neue Technologien dabei, mit Transparenz, Vorausschau und Flexibilität auf diese Entwicklungen zu reagieren. Unternehmen, die sich bereits heute auf den technologischen Wandel einstellen und ihn aktiv vorantreiben, werden mittel- und langfristig einen Wettbewerbsvorteil für sich reklamieren können. Wenn euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns über Likes und Abos. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.